Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live mit einer Spezialausgabe, wie schon angekündigt. Denn wir haben heute kurz vor dem Abflug nach Malmö, vor der Abfahrt nach Malmö, dazu kann sie gleich noch was sagen, die deutsche Head of Delegation Alexandra Wolfslast bei uns zu Gast. Hallo Alex und vielen Dank, dass du dir noch Zeit für uns genommen hast, so kurz vor Schluss sozusagen.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Wie immer. Und ich freue mich, dass ich nicht alleine bin, sondern dass mein Co-Blogger Peter mit dabei ist. Hallo Peter.
Hey Benny, herzlich willkommen Alex im ESC Kompakt Live. So kurz vor dem Aufmarsch nach Malmö und natürlich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern ein herzliches Willkommen.
Genau, und wie gehabt, falls euch irgendwas einfällt, könnt ihr das natürlich auch zwischendurch noch in die Kommentare schreiben. Alex, wir haben ja auf dem Blog auch schon nach Fragen gefragt und dann hat da jemand geschrieben, was macht eigentlich eine Head of Delegation? Und tatsächlich ist es also zum einen wahrscheinlich so, dass du bestimmt auch vieles machst, was selbst wir nicht auf dem Schirm haben. Und vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die auch so gar nicht wissen, was macht eigentlich die Head of Delegation, was passiert da so. Deswegen dachte ich, vielleicht kannst du zum Einstieg auch nochmal was dazu sagen. Genau, was du eigentlich so machst generell und vielleicht vor allem auch jetzt in der Hochphase gerade.
Viele Beschwerdemails beantworten. Nein, tatsächlich ist es ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land, weil eigentlich ist die Rolle definiert im Grunde genommen, dass du in dem Moment, wo du beitrittst, also am ESC teilnimmst, im Grunde genommen das Verbindungsglied zwischen der EBU und dem Host Broadcaster, also in diesem Fall dem NDR, bist. Das ist eigentlich deine Hauptaufgabe und dass du natürlich, sobald der Teilnehmer feststeht, oder die Teilnehmerin diesen Act quasi navigierst durch diese ganzen EBU-Regularien, alles, was da abgefordert wird im Vorfeld. Und das ist eine Menge. Alles, was du zuliefern musst, was du machen musst und auch was deine gesamte Delegation betrifft. Das heißt, die EBU hat sich rausgenommen, was auch verständlich ist, bei so vielen Ländern immer nur mit einer Person zu sprechen, die dann wiederum alles Weitere dann an die Delegation weitergibt. So, das ist eigentlich so die ganz klassische Rollenbeschreibung, würde ich mal sagen. Und natürlich bei uns ist das auch ganz viel redaktioneller Kram, ne? Also wir werden jetzt zum Beispiel eine Dokumentation von Isaac senden, einen Tag vorm Finale. Die muss redaktionell natürlich freigegeben werden. Also klassische Fernsehredaktionstätigkeiten, Planung natürlich von Eigenproduktionen wie dem Vorentscheid und ähnliche Dinge gehören dazu. Aber so jetzt, so in der Endphase, es ist natürlich wahnsinnig viel organisatorischer Kram und das betrifft dann alles, ne? Das betrifft von der Presseanfrage, da haben wir zwar eine Head of Media, aber nichtsdestotrotz musst du ja manches auch mitentscheiden, wollen wir das nicht, das betrifft natürlich Inszenierungsdinge, können wir das so umsetzen oder so umsetzen, die EBU sagt oder SVT sagt, das können wir nicht und dann wollen wir es aber anders und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr große Befassung. Wir haben auch immer mehr Social-Media-Anforderungen, auch seitens der EBU. Das ist ja sowieso das neue Ding. Das heißt, du musst dann Drehs organisieren und so weiter und so fort. Also ich kann euch versichern, man langweilt sich wirklich keine Sekunde und ist tatsächlich auch wirklich 7 Tage die Woche im Einsatz. Also ich kriege auch jetzt am Wochenende, kriegt man auch gerade jetzt, wo es in die Hochphase geht, wird das Wochenende einfach durchgearbeitet.
Und ist es aber so, dass du da trotzdem auch jetzt noch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also, dass es nicht nur Arbeit ist, sondern es auch Spaß macht, weil, also ich sag mal so, das ist ja selbst manchmal als ehrenamtlicher Blogger in der Hochphase, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt nur noch eine Probe nach der anderen abarbeiten, schon da denkt man manchmal, okay, warum mache ich es eigentlich? Und wenn es dann noch der echte Job ist, also du hattest es ja auch im Vorfeld schon gesagt, mit den Timeslots, das halt einfach gerade stressig und viel ist und das kann man sich ja auch absolut vorstellen. Aber wie ist da jetzt gerade so deine Stimmung? Also bist du froh, wenn ihr jetzt mal da seid und das alles im Vorfeld praktisch abgearbeitet ist oder ja, in welcher Stimmung treffen wir dich gerade so?
Also ich werde sehr, sehr, sehr glücklich sein, wenn ich in diesem Bus nach Malmö sitze tatsächlich.
Ah, im Bus
fahren. Weil wir fahren tatsächlich Bus, weil du wirklich in dem Moment dann auch weißt, so, jetzt habe ich nur noch einen Job. Du hast natürlich hier im Umkehr, also wenn du noch hier im Sender bist, da kommt immer noch mal das von rechts und das von links und du hast sehr viel Verwaltungskram, Gena E-Ready und wie die ganzen Programme heißen, die du da abfrühstücken musst. Also ich freue mich drauf, weil ich einfach weiß, dass ich mich dann 11 Tage aufs Team und auf Isa konzentrieren kann und mich da auch nichts mehr ablenkt. Und deswegen bin ich da, denke ich so, jetzt muss ich nur noch morgen schaffen. Und dann haben wir da auch, und dann haben wir da hoffentlich auch eine gute Zeit. Und es macht, das muss man auch sagen, es ist wirklich anstrengend. Das kann man nicht leugnen. Also ich merke da auch, dass ich da nicht mehr 20 bin, so wenn es zu viel wird. Aber es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Und das liegt daran, dass wir ein fantastisches Team haben, die mich ja unterstützen. Ich mache das ja nicht alleine. Ne? Also ob es mein Produktionsleiter ist, ob es der großartige Sönke ist, ob Stefan ist. Das sind ja alles Leute, oder meine Assistentin Jackie. Das sind alles Leute, die mir viel Freude machen. Und weil wir alle so an einem Strang ziehen und einfach das irgendwie jetzt wuppen. Und da kommt auch immer was dazwischen, was dich dann frustriert oder wo du auch ein bisschen geplättet bist, aber das ist so, also wir versuchen uns da immer gegenseitig zu motivieren, um auch natürlich vor allen Dingen für Isaac die bestmöglichen Bedingungen dann zu schaffen. Ne?
Ja. Und ja, Peter, bitte.
Ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nein, bitte.
Ich habe gerade völlig panisch geguckt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Das hatte nichts mit dem, was du gesagt hast, zu tun, Alex, sondern ich habe mir ungefähr 2/3 dieses Kaffees über die Hose gegossen.
Er war nicht mehr heiß.
Also er war halt, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Schmerzen hatte. Ich wollte nur erklären, ich habe jetzt nicht panisch geguckt, auf irgendwas reagiert, was du gesagt hast. Aber Alex hat eine gute Idee in der Zwischenzeit entwickelt. Ich werde mir zum zweiten Teil, in dem zweiten Teil mit den brisanten Fragen, einen Weißwein aufmachen. Stattdessen...
Verdammt.
Aber ich will nicht mit brisanten Fragen einsteigen, in Klammern, die kommen natürlich noch, sondern
Peter, super Stimmung.
Ich bin so ein bisschen überdreht, sorry. Ne? Aber ich weiß, dass Alex jede, die Vibrations, die ich so erzeuge, dass sie die durchaus manchmal zumindest gutiert. Aber whatever. Alex, ich will aber mit 2 Feel-Good-Fragen einsteigen. Jetzt der Moment. Was war bisher in dieser Saison der schönste Moment und was war der anstrengendste Moment in deinem HOD-Leben?
Oh. Also, das ist ganz schwer zu beantworten. Ne? Und ich müsste ja jetzt sagen, das und das war der schönste Moment. Aber ich sage euch mal, was mich wahnsinnig gefreut hat. Ich habe... Und ich erinnere mich da so dran, weil das kam zu einer Zeit, da war ich auch wirklich irgendwie am Boden zerstört und so. Und da kriegte ich eine Karte mit einer kleinen Katze als kleines Gummitier von der lieben Mona von Galant, die bei uns im Vorentscheid war. Und die schrieb mir lauter tolle Sachen und wollte sich nur bedanken und sagte mir, du machst einen tollen Job. Und das war so ein Moment, da hat es mir echt so ein bisschen, da musste ich so ein kleines Tränchen verdrücken. Und ich muss ihr unbedingt noch abschreiben, weil die weiß gar nicht, wie sehr sie mich damit berührt hat. Weil ich glaube, wir arbeiten hier mit Menschen. Und das sollte man nie vergessen, ne? Bei allem Ehrgeiz, den wir haben und bei allem, was wir wollen und alles, was wir erreichen wollen. Das macht mich einfach froh, dass ich weiß, dass da Menschen glücklich werden bei dem ganzen Prozess. Und ich glaube, der schlimmste Moment war tatsächlich, wir haben ja eine wahnsinnig tolle Kollegin, ist ja verstorben bei uns und die liebe Heike war immer verantwortlich für gerade den ESC, die Auditions und den Vorentscheid. Und das war ein unfassbarer Mensch. Die hat so gebrannt für ihren Job und die hat alle immer, es war immer die Mutti und auch alle Künstler haben sich immer so wahnsinnig wohlgefühlt bei ihr. Die ist übrigens ein Riesenfan von Isaac, deswegen weiß ich auch, er wird gut punkten, einfach für Heike. Und das war, tatsächlich kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ich muss richtig schlucken, weil das war das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Und es hat sehr viel relativiert in dem, was wir tun und so. Und das war, glaube ich, in diesem Jahr auch damit umzugehen, dass sie nicht mehr da ist, war so ziemlich das Schlimmste, ja.
Also,
so, das war jetzt nichts mit Feel Good, ne? Sorry, aber.
Aber ganz herzlichen Dank, dass du dass das so authentisch erzählt hast und auch so offen. Das war natürlich nicht durch die Frage intendiert. Ich wollte dir einfach nur die Möglichkeit geben, ein bisschen was aus der bisherigen Zeit zu erzählen. Aber gleichzeitig finde ich es gut, dass du das offen beantwortet hast. Und das gehört auch mit in so ein offenes Gespräch rein, dass man auch solche einschneidenden Erlebnisse, die ja auch alle Beteiligten noch verarbeiten müssen, dass man die auch offen anspricht. Geh aber nochmal zu deiner Positivfrage. Das, was Mona da gemacht hat, ne, das ist dann blitzlicht, das verstehe ich gut, aber ich darf dir sagen, und das kann euch auch Kraft geben für das, was kommt, dass wenn du die Künstler persönlich fragst, egal wen du fragst, ne, also alle 9, die dabei waren, dass die ähnliche Signale aussenden und Geschichten erzählen. Ne, und am Ende des Tages gilt auch das, was wir hier immer gesagt haben, die Teilnahme an deutschem Vorentscheid, ne, egal, wie man da abschneidet, ist immer ein Sprung nach vorne und ein Satz nach vorne. Ja, und das haben Galant, also ich habe ja auch mit vielen im Nachgang gesprochen, Galant mir auch gespiegelt. Ne? Es war für alle ein positives Erlebnis in ihrem Lebenslauf. Und letztendlich damit auch eine Schulterklappe für den ESC.
Ich,
das ist voll, das erreichen. Entschuldige, Benni.
Nee, alles gut. Ich schließe mal daran an mit einer Frage, die wir eigentlich erst für später auf der Liste haben, die auch, glaube ich, aus den Kommentaren stammte, aber die jetzt sehr gut passt. Wie war denn in diesem Jahr deine Wahrnehmung oder eure Wahrnehmung bei der Rekrutierung für den deutschen Vorentscheid? Wie aktuell so die Stimmung in der Musikszene ist vor diesem vielleicht ein Stück weit Widerspruch, den es ja gibt zwischen den Ergebnissen in den letzten 2 Jahren, also ich mache jetzt mal einen kleineren Zeitraum, letzte 2 Jahre, und aber gleichzeitig diesem Erfolg, den die Künstler dadurch hatten, also gerade ne, Malik mit seinen Radio-Hits Lord of the Lost, die natürlich schon in ihrer Szene bekannt waren, aber das einfach nochmal viel weiter vergrößern konnten, dadurch nochmal mehr auf die Agenda gekommen sind. Also was überwiegt da so oder liefert euch das vielleicht auch gute Argumente bei der Künstlerrekrutierung?
Ja, ich glaube unbedingt. Ne? Also ich glaube, der Erfolg auch von Malik und Lord of the Lost ist ganz wichtig. Das wird nur leider medial ja nicht unbedingt immer aufgegriffen. Ne? Das heißt, du wirst natürlich immer das Problem haben, oh Gott, Deutschland ist wieder Letzter, und du kriegst ja dann immer den entsprechenden medialen, ich sage jetzt mal vorsichtig, Shitstorm, der sich da immer natürlich auch festsetzt, glaube ich, gerade bei bekannten Künstlern, weil da natürlich die Frage ist, warum soll ich mir diesen Fluch antun, so, weil ich habe hier Erfolg in Deutschland und so weiter, also das ist ganz klar. Ich glaube schon, dass die Industrie und auch gute Produzenten und so weiter verstanden haben, dass das ein Sprungbrett ist, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, der Vorentscheid ist noch so ein bisschen der Knackpunkt, ne, weil es ist natürlich immer noch, also gerade wenn du jetzt ein guter Producer bist und auch das Ziel hast, zum ESC zu fahren, da bevorzugst du natürlich eine Direktnominierung oder die Möglichkeit, dass dein Song halt nochmal anderweitig veröffentlicht wird. Das schließt du damit aus. Wenn du einen Vorentscheid machst, ist der Song veröffentlicht. Und wenn er nicht gewinnt, dann ist er sozusagen produziert und dann eben nur für den deutschen Markt produziert. Und das ist natürlich ein Hemmschuh, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also ich glaube, es gibt schon sehr viele Songwriter, die sehr erfolgreich Songs schreiben, die dann auch sagen, oder auch Künstler, die sagen, ja, ich würde mitmachen, aber dann möchte ich bitte auch nach Malmö oder nach Liverpool oder wo auch immer es nächstes Jahr dann hingeht. Und sie dann davon zu überzeugen, auch einen Vorentscheid mitzumachen, sich also nochmal einem Wettbewerb davor zu stellen, das ist schon schwierig, und da muss man schon sehr viel baggern, möchte ich mal sagen. Aber ich glaube, so was junge fresche Künstler betreffen, da kann man jetzt offene Türen einrennen. Und ich glaube eben auch, weil am Ende, wie gesagt, gerade junge Talente keinen Schaden nehmen, wenn sie am Vorentscheid teilnehmen, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das kann schon sehr hilfreich sein.
Ja, und Lord of the Lost sind das beste Beispiel dafür, dass auch etablierte Acts davon noch profitieren können. Ne? Das haben sie hier mehrfach gefragt und sie bleiben ja auch dran, geben jetzt auch ein Konzert in Malmö. Also insofern ist das ja ein sehr fundamentaler Beleg dafür, dass eine ESC-Teilnahme, selbst wenn man nicht vorne landet oder selbst dann, wenn man sich jetzt nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, dass das auch eine Riesenchance ist. Ne? Und dafür gibt es eigentlich ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit. Und da brauche ich nicht mal Michael Schulte zu benennen, sondern guck dir an, was Malik auch für eine andere Plattform füllt, viel größere Hallen. Also da gibt es ganz viele Belege und wir können das hier gar nicht oft genug betonen. Sag mir mal, ihr fahrt am Mittwoch nach Malmö.
Ne? Ich freue mich, Peter, dass du eine Frage stellst. Also ich finde es toll, dass du auch meine Fragen beantwortest und Alex Aussagen kommentierst, aber ich freue mich auch, dass du eine Frage stellst. Schön.
Ach, ja. Benni, ich hätte die Frage schon längst überbracht, hättest du mich nicht in deiner überaus charmanten, freundschaftlichen Art und Weise wieder auf den richtigen Pfad der Tugend. Alex, wie ist aktuell die Stimmung? Ihr fahrt jetzt Mittwoch nach Malmö. Na, wie ist die Stimmung in der deutschen Delegation? Also ist ja schon mal cool, dass ihr alle im Bus nehmt.
Ja.
Das ist ja schon Team Spirit pur.
Ja, fast alle. Also es gibt natürlich Leute, die jetzt aus anderen Städten kommen. Da machte das keinen Sinn, die jetzt nach Hamburg zu karren, um sie dann mit dem Bus nach. Aber das Team Hamburg, sage ich mal, das kommt tatsächlich, fährt mit dem Bus. Und in der Tat, das wird, glaube ich, sehr helfen, nochmal Team Spirit da aufleben zu lassen. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, wir haben das schon, weil das sind eigentlich, also was unser Team betrifft, sind das tatsächlich die gleichen Verdächtigen, sage ich mal, die das schon kennen und die da auch Bock drauf haben. Und ich glaube, da freuen sich dann alle drauf. Ich glaube, es freuen sich alle drauf, wenn es losgeht. Es war wirklich in diesem Jahr extrem viel Arbeit, muss ich sagen. Und es ist so ein weinendes und ein lachendes Auge, so nach dem Motto, okay, jetzt geht's in die Zielgerade. Aber auf der anderen Seite ist das ja natürlich auch das, wofür du jetzt ein Jahr gearbeitet hast, dass jetzt wirklich einmal alles zusammenkommt, so wie es dann irgendwie geplant wurde. Und das ist einfach auch wahnsinnig aufregend. Ne? Also es ist definitiv nur eine positive Stimmung bei uns. Das kann ich nicht anders sagen. Und auch bei Isaac. Also ich glaube, alle haben Bock. Ich glaube, da sind so die sind ja neu in dem ganzen Theater. Also auch Angelina und Robin und so, die da mitfahren. Das ist, glaube ich, auch aufregend so nach dem Motto, oh Gott, was kommt da so? Ne? Was passiert da? Wie fremdbestimmt werde ich da sein? Weil man wird ja da schon sehr durch die Gegend geschoben immer von einem Tag-Termin zum nächsten. Aber ich glaube, das ist eine positive Aufregung. Es ist keine ängstliche Aufregung, so nach dem Motto, oh, ich habe da keinen Bock, ich will das jetzt nicht machen. So. Sondern es ist sehr positiv.
Du hast gerade schon das Wort Shitstorm in den Mund genommen. Ne? Sonst hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut, das zu touchieren, aber du hast es ja proaktiv angesprochen. Ich habe dir im Vorwege schon gesagt, das würde ich einfach hinter mir lassen erstmal, weil das ist sowieso nicht kontrollierbar in diesen sozialen Medien. Na, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Aber es gibt natürlich zwei Indikatoren, an denen sich diese Diskussion im Netz auch festmacht. Das sind zum einen die Wettquoten und zum anderen aber auf der positiven Seite gibt es ja jetzt richtig viel Zuversicht durch die Euro-Jury. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich glaube,
ja. Klar.
Also, Isaac hat das gelesen. Wir haben ja am Samstag, Spoiler, bin ich erzählt schon wieder, viel, ich weiß, aber wir haben am Samstag hier mit Isaac in Hamburg fotografiert. Das kommt auch morgen. Und da hat er auch noch ein paar Dinge verraten, die schon spannend sind. Aber er ist ja auch grundgelassen, hat sich aber natürlich auch über die Euro-Jury gefreut und kannte das auch im Detail. Also zwischen diesen beiden Polen, wie ist da bei euch so, wie sagen wir, der Groove, der Mut?
Also ich glaube, ich fand das erstmal total toll. Ich habe das natürlich auch mit Interesse verfolgt und habe mich über das Ergebnis wahnsinnig gefreut. Ich habe das übrigens Isaac dann auch direkt geschickt. weil, also wir müssen es mal umschichten. Ich habe es noch nie so schlimm erlebt wie in diesem Jahr, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe das ja jetzt, mache das jetzt 5 Jahre und wir hatten ja auch nicht immer nur Positives zu berichten, wie ihr wisst. Das war wirklich, fand ich in diesem Jahr exzeptionell schlimm. Also ich habe auch erlebt, also Isaac hat den Vorentscheid gewonnen, also das deutsche Finale, und es waren direkt nur Hate-Comments unter seinem sein Profil und in seinem Posting, so nach dem Motto, du Loser und 0 Punkte und so.
Und wobei wir sagen müssen, nochmal an der Stelle, er hat ja beides gewonnen. Er hat das Jury-Voting gewonnen, ja, und er hat das Publikums-Voting gewonnen.
Er ist ein fairer Sieger. Ob man ihn mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist Geschmackssache am Ende auch. Ich weiß auch nicht, woran es lag, weil der Fan-Favorite war ja Rick. Ob es daran lag, dass da so viele Leute doch so frustriert waren, dass das nicht geklappt hat. Ich habe keine Ahnung. Also mir ist es so aufgestoßen, dass ich es extrem fand. Und auch jetzt, also gerade es gibt so Plattformen, also TikTok ist da tatsächlich leider auch eine schwierige Plattform. Also da wird wirklich mit Hate nur um sich geschmissen. Ob es Bodyshaming ist oder whatever. Also es ist wirklich, ich fand es sehr extrem, vor allen Dingen von der deutschen Community, das muss ich wirklich sagen. Also das war sehr schlimm und das hat natürlich auch frustriert. Und natürlich hat es auch frustriert zu sehen, wir wurden ja, auch wenn das komplett irrelevant ist zu diesem Zeitpunkt, waren ja irgendwie an 8. Stelle oder 9. Stelle beim Vorentscheid bei den Buchmachern und dann rauschten wir da auf die 32 ab oder wo wir da waren. Das sind natürlich Sachen, die belasten einen. Und ich glaube, auch wenn man versucht, das alles vom Künstler wegzuhalten, irgendwie kriegt das ja dann doch mit. Ja. Und ich glaube, wir sind alle mittlerweile, wir haben jetzt die gleiche Haltung, die Isaac auch hat. Und dafür bewundere ich ihn sehr. Der weiß, was er tut, der will das und der will singen und der lebt für seine Musik. Das ist für ihn, das Einzige. Und der sagt, ich werde mir die Seele aus dem Leib singen und entweder es reicht oder es reicht nicht. Und ehrlicherweise finde ich das eine sehr gesunde Einstellung, weil ich glaube, er hat eine Kraft entwickelt, auch beim Vorentscheid. Es gibt ja einen Grund dafür. Es waren 8 Länder mit 5 unabhängigen Juroren. Die haben ja nicht alle Joint geraucht oder so. Also gehe ich jetzt mal von aus zumindest. Also ich glaube schon, dass die natürlich dass die da aus irgendeinem Grund etwas gesehen haben in ihm und dass er sich auch beim Televoting gegen eine, ich sag's nochmal, gegen den Fan-Favorite Rick, gegen einen Max Mutzke mit einer Wahnsinnsstimme und einer unglaublichen Followerschaft und auch gegen eine Marie Reim, wo da die gesamte Schlager-Nation, glaube ich, hinter ihr war. Und eine fantastische Budine, und ich könnte jetzt so weitermachen, die ich ja auch sehr geliebt habe, aber so da durchgesetzt hat, das ist, glaube ich, das bedeutet was, ja. Und ich finde, das muss man respektieren. Und selbst wenn man den Song blöd findet oder sagt, es ist mir nicht ESC-ig genug oder er ist nicht ESC-tauglich genug oder whatever, das muss man einfach mal anerkennen. Und man muss so einen Menschen, der sich für so ein Land auf so eine Reise begibt, dem hat man ein bisschen Respekt entgegenzubringen. Und das hat mich dieses Jahr wirklich sehr erschüttert, was da passiert. Und man ist es ja gewohnt und man hat auch schon dickes Fell. Ich fand es aber irgendwie tatsächlich extremer in diesem Jahr. Das muss ich wirklich sagen. Und aber wie gesagt, wir sind positiv, trotz allem. Das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Und ich weiß, er wird gut singen. Also da bin ich mir ganz sicher. Wir dürfen es natürlich jetzt auch nicht in der Inszenierung jetzt versauen, sage ich mal. Sondern es ist schon entscheidend, dass man ihm diesen Raum lässt, dass er seine Kraft, die er offensichtlich entwickelt, wenn er live singt, oder die er definitiv entwickelt, wenn er live singt, dass er die wirklich zeigt. Und und dafür werden wir alles tun. Und jetzt hoffe ich, dass der gesund bleibt und was da alles noch so passieren kann. Ne? Das ist ja erstmal das Allerwichtigste.
Aber die Frage, die ich dir gestellt habe, habe ich auch Barbara Schöneberger gestellt. Die hat das ganz klar für sich entschieden. Sie liest einfach kein Social Media. Ne? Zero. Ja. Ist auch ein Weg.
Ne? Es ist ganz schwierig. Ne? Also wenn du es gar nicht mehr liest, dann, also ja, man muss da wirklich gucken, welchen Weg geht man. Du willst ja auch informiert sein, du musst schon auch ein bisschen gucken, wie sind da die Strömungen, ne? Also worauf musst du auch vorbereitet sein am Ende. Deswegen musst du ein Stück weit, kannst du das ja nicht ignorieren. Das ist nun mal eine der wichtigsten Plattformen, die es mittlerweile gibt. Es ist eine junge Community, die den ESC schaut. Also ganz kann man es nicht ausbloggen, aber klar, ja, man muss gucken, wie man damit umgeht. Aber ich kann in meiner Rolle als Head of Delegation Social Media nicht ausblocken. Das geht nicht. Ich muss ja wissen, was da passiert. Ne? Und wenn, da kommt ja dann irgendwann finden die irgendwas raus, da musst du auch gucken, stimmt das? Ist das überhaupt wahr? Und mit so einem Kram musst du dich ja auch befassen.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Vorbereitungen angesprochen, beziehungsweise hast gesagt, ja, dass ihr dann das Negative so ein bisschen abgeschüttelt habt. Und mich würde jetzt mal interessieren, ich kann das ja nur aus der Außenperspektive und das, was wir mal so punktuell mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr in der deutschen Delegation so eine größere Offenheit gab, noch mal was zu ändern. Vielleicht kannst du das sagen, ob das aus deiner Sicht auch so war. Im Hinblick auf, also dass zum Beispiel so ein Song noch mal überarbeitet wird zwischen Vorentscheidung und internationalem Wettbewerb, war ja schon öfter mal Thema, ist aber dann oder oft nicht passiert sozusagen. Auch, dass es so ein Bewusstsein dafür gab. Also da gab es ja schon jetzt ein paar Hinweise, vor allem auch von Isaac selbst, der gesagt hat, wird noch mal was anders auf der Bühne und vielleicht kommt auch noch jemand dazu und so. Da gab es ja jetzt schon so ein paar, paar Hinweise. Und ich hatte das Gefühl, dass da jetzt wirklich noch mal viel passiert ist in der Zeit zwischen Vorentscheidung und ESC. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie habt ihr denn dann weitergemacht? Wahrscheinlich euch irgendwann zusammengesetzt und gesagt, so, jetzt müssen wir im Hinblick auf Malmö, was sind jetzt so die Punkte, was steht nochmal dort zur Debatte, was steht nicht zur Debatte? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen sagen, wie da der Prozess ist und wie dann auch so die Entscheidungsstationen waren.
Also das eine, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, wir hatten mehr Zeit. Und das war etwas, was wir ja bei Lord of the Lost nicht hatten. Also ihr habt ja, der Vorentscheid war fast 4 Wochen vorher, glaube ich, oder früher als im letzten Jahr. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, ne? Um da zu sagen, okay, was können wir noch machen? Wir hätten im letzten Jahr, waren wir so knapp an der Deadline von der EBU, wo du alles abgibst, da hätten wir, selbst wenn wir es gewollt hätten, ehrlicherweise nicht mal allzu viel machen können, außer so Marginalien. Nein, also was glaube ich, das Allerwichtigste ist natürlich dann sofort an die Inszenierungsaufgaben, an die Inszenierungsaufgabe zu gehen. Und damit befasst du dich ja noch mal genau mit dem Song. Ne? Also dann musst du ja gucken, er ist ja repetitiv, also du hast ja sehr viele Wiederholungen und er knallte ja sofort so rein. Und da war es natürlich auch schwierig, da eine Inszenierung zu finden, wo man sagt, erzählt sich dann dieser Song und wie machst du es dann und so. Mhm. Und das war so ein Prozess, wo Isaac natürlich auch immer eingebunden war, wo wir gesagt haben, komm, wir gucken mal, ob man es anders machen kann. Und so ist es dann am Ende auch entstanden und auch, wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr gute und richtige Entscheidung. Und ich glaube, Isaac ist da auch sehr happy mit und fühlt sich da auch sehr wohl. Und und deswegen ist es natürlich toll. Also wenn er sich damit nicht wohlgefühlt hätte, das muss man auch ganz klar sagen, dann hätten wir ihn nicht dazu gezwungen, ne? Weil es muss schon, es ist sein Song und das muss schon aus ihm kommen. Ne? Da können wir nur Ratschläge geben oder Bitten äußern oder wie auch immer.
Alex Isaac hat auch schon ein bisschen was verraten, wie er diesen jetzt gerebrandten Song auf der Bühne, auf die Bühne bringen will, unter anderem im Gespräch mit Rick in Amsterdam. Also wir haben da mitgenommen, dass es Pyro-Effekte
gibt. Mit unserem Rick.
Rick in Amsterdam. Also mit ESC-Kompakt-Blogger, der live aus Amsterdam berichtet hat, Rick. So, jetzt haben wir es vollständig und wir grüßen an dieser Stelle auch herzlich Rick. Wir haben noch gar nicht viele Leute gegrüßt heute, Benni. Ich bin so verunsichert, weil du mir vorhin verboten hast, große Redeanteile zu bringen.
Es steht auch schon in den Kommentaren. Ich soll mich einfach raushalten und dich machen lassen, weil ich komme eh nicht dagegen an.
Also ich muss dazu sagen, das gilt jetzt, ja. Benni. Das war jetzt kurz, aber sehr... Nee, komm,
aber lass uns mal wirklich jetzt weitermachen. Ja,
genau, zur Inszenierung. Ich wollte auf die Inszenierung hinaus. Also er hat uns verraten, dass es neue Effekte, auch Pyro-Elemente geben wird und er auch zumindest zum Ende des Songs nicht alleine auf der Bühne ist. Da knüpfe ich die Frage an, kannst du da...
Er hat viel verraten, verdammte Axt. Ja, okay.
Also ich habe zwei Teilfragen. Teil 1, kannst du das noch ein bisschen illustrieren für uns? Also es geht ja jetzt bald los. Insofern lässt sich das ja sicher tun und B, steht jetzt das Konzept, wie er auf der Bühne ist, vollständig? Also ist das klar durchgestylt?
Ja, letzteres ja, also zur letzten Frage ja, das Konzept steht, aber ihr wisst, wie es mit Konzepten ist. Ne? Also wir hatten ja die Stand-in-Rehearsals, da gibt es natürlich dann immer, das weißt du, da gibt es immer noch Dinge, die du dann verbesserst und so. Wir konnten aber nicht alle Effekte in diesem Stand-in-Rehearsal sehen. Das heißt, wir werden die tatsächlich am Donnerstag, wenn wir die erste Probe haben, das erste Mal wirklich sehen. Und auch wissen, was für einen Impact hat das für die Kamera, für Licht und so weiter. Und insofern muss ich da vorsichtig sein. Ja, es steht, aber wenn es irgendwie nicht so aussieht, wie wir wollen, dann würden wir es auch ändern, glaube ich mal ganz kackfrech. Also was können wir auch machen? Ich gehe aber davon aus, dass ich gehe einfach mal davon aus, dass alles super wird. Ja, und das ist tatsächlich, es ist Feuer dabei. Und das ist eben auch eine große, da kann ja alles Mögliche sein. Ne? Da weißt du nicht, wie ist die Rauchentwicklung. Also behindert das Isaac beispielsweise an irgendeiner Stelle und. Das heißt, das sind Sachen, die kann ich jetzt noch nicht beantworten. Und ihr müsst euch von der Probe überraschen lassen. Es tut mir so leid.
Aber nochmal, weil wir hatten ja gerade drüber gesprochen, aber auch wie du das jetzt wieder sagst, kann man sagen, dass ihr vielleicht auch so ein gewisses, also Risiko ist jetzt zu viel. Das wird ja sagen, es kann auch ganz in die Hose gehen. Aber halt gerade, wenn ich so mit den letzten beiden Inszenierungen vergleiche, ne, wo wir so diesen Bandauftritt oder eher intimen Auftritt und wenn es jetzt was gibt, wo du sagst, es gibt wirklich was, wo wir noch nicht wissen, ob das klappt oder ob man vielleicht nochmal ändern muss. Das hört sich schon nach zumindest ein bisschen mehr Risiko an und auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mehr in die Waagschale werfen oder so. Also seid ihr inszenierungstechnisch dieses Jahr einen Schritt weiter gegangen als die letzten Jahre oder würdest du es so nicht sagen?
Also es ist schwer zu beantworten. Ich glaube, weil es auch ist natürlich ganz schwer, jetzt auch Lord of the Lost mit Isaac zu vergleichen. Ich glaube schon, dass wir Risiken eingehen, weil darf man ja nicht vergessen, Isaac hatte tatsächlich die schlichteste, die war zwar so mal nicht geplant, das auch mal daher gesagt, die schlichteste Inszenierung im deutschen Finale. Also das war ja wirklich nur ein Digitalscreen, den wir jetzt ja auch nochmal genommen haben für die Pre-Partys. Das war ja wirklich, da ist ja nichts passiert. Ne? Und er hat ja trotzdem die Kraft entwickelt. So. Und dann haben wir aber auch gesagt, nee, wir wollen eben, ja, wir wollen schon auch einen besonderen Moment schaffen. Das war uns schon wichtig, aber ohne ihn zu verlieren. Ich glaube, das wird auch eine große Herausforderung, ne? Wirklich auch zu gucken. Das soll schon wirklich auch auffallend sein und das soll besonders sein. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber es darf Isaac nicht übertünchen, so möchte ich es mal sagen. Also du darfst ihn halt in dieser Inszenierung nicht verlieren, weil am Ende ist die auch ein Stück weit seine persönliche Geschichte, die er hinter dem Song steckt. Der Song ist ja eine Abtemponummer und es ist eigentlich auch ganz, ist ja jetzt keine traurige, macht einen ja nicht traurig, wenn man die hört. Aber da ist ja eigentlich die hat ja eine zweite Ebene, dieser Song. Und das ist ja eine Tiefe, die er spürt und die er, weshalb er diesen Text geschrieben hat. Und sind ja seine Dämonen, vor denen er da davon rennt. Und ich glaube, das ist so die Ebene, die wir versuchen halt auch mit der Inszenierung darzustellen. Und ich bin da ehrlicherweise ganz zuversichtlich. Aber wie gesagt, ne, also man muss auch den Mut haben, wenn etwas nicht klappt, zu sagen, wir müssen es halt ändern. Also das ist schon auch wichtig.
Ja. Wird der Backdrop, sorry Benni, wird der Backdrop...
Mach du.
Wird der Backdrop vom deutschen Finale weiterentwickelt?
Nein. Vergiss den Backdrop aus dem deutschen Vorentscheid.
Okay.
Also du meinst die LED-Bespielung.
Ja.
Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Nein, den werdet ihr nicht sehen.
Ja, das hatte ich jetzt auch so interpretiert, weil du ja gesagt hattest, wir haben den nochmal für die Pre-Partys verwendet. Genau, da habe ich sozusagen den Halbsatz gelesen, aber danach ihn auch entsorgt. Okay, so. Ich finde das jetzt, also mir macht es jetzt gerade, ohne den zu kennen, vielleicht sage ich am Donnerstag wieder was anderes, aber ich finde es jetzt total spannend, weil das, was du sagst mit dem Text und was der eigentlich bedeutet. Ich muss sagen, das fand ich damals bei unserem Gespräch, das wir mit Isaac hatten vor dem deutschen Finale, fand ich das wirklich ganz eindrücklich, wie er das damals erzählt hat. Genau das, was du jetzt gerade sagst, wie also ne, dieses vor was wegrennen und zu hoffen, irgendwo anzukommen, bevor das einen vielleicht einholt. Das ist ja, glaube ich, auch was, was jeder in der ein oder anderen Weise vielleicht auch nachvollziehen kann. Und da hat man wirklich gemerkt einfach auch, wie wichtig ihm das Thema ist und dass das so total aus ihm selbst kommt. Und ich glaube, wenn man das bei einer Inszenierung am Ende dann ja ein bisschen mehr nachvollziehen kann, als das bei der ursprünglichen Inszenierung war, ist das, glaube ich, auf jeden Fall total das Asset. Also hoffe ich, dass das euch echt dann gelungen ist, weil ja, das da könnte Isaac, glaube ich, echt dann was Gutes erzählen sozusagen.
Benni, das ist ein kleiner Zuschauertipp.
Ja,
ich hab mir unser Gespräch mit Isaac, was ja vor dem deutschen Finale stattfand, also als alle Dinge noch völlig, sagen wir, jungfräulich waren, also als noch nichts von dem feststand, was kommt, das ist total spannend, sich das nochmal anzugucken, weil es da nämlich, da hatte der Songtext in dem Gespräch ein sehr fundamentales Gewicht und genau das, was du gerade angesprochen hast, kam mir nämlich auch in den Sinn, dass der Songtext jetzt gerade in den letzten Tagen wieder stärker in den Fokus gerückt ist und das zu Recht und gerade auch die mehreren Ebenen und auch die sehr persönlichen Ebenen, die der Songtext hat. Ja, Alex, nachdem ich wieder nur geredet habe und nichts gefragt habe, stelle ich jetzt natürlich Bennys Lächeln im Auge, stelle ich jetzt eine Frage. Du hast gerade schon die Promotour, die Pre-Show erwähnt. Hast du da ein kurzes Fazit für uns, wie das für euch war? Also er war ja in Madrid, er war in Amsterdam und in London, wenn ich das richtig
sehe. Genau, also ich persönlich war ja tatsächlich in diesem Jahr nur in Madrid und Amsterdam und London hat ja netterweise Stefan mit übernommen. Ich glaube, das war sehr positiv. Ich glaube, es waren so ein paar Sachen, die da sehr positiv waren. Zum einen bin ich mir jetzt noch sicherer, dass du den wahrscheinlich um 3 Uhr morgens aus dem Bett ziehst und sagst, sing mir mal und dann singt er dir, egal was passiert. Also selbst tödlich erkältet wie neulich, das ist schon, finde ich, also mich beeindruckt das wirklich enorm. Ne? Also lässt sich da 0,0 aus der Ruhe bringen. Das ist so ein Learning, was ich habe und ich glaube, es war für ihn sehr wichtig, weil er ist ja nun überhaupt nicht mit dem ESC-Kosmos irgendwie vertraut gewesen. Und ich glaube, du kriegst schon, also klar ist der ESC selbst nochmal was völlig anderes, aber ich glaube schon, dass du so ein gutes Gespür dafür kriegst, was passiert da eigentlich, was machen eigentlich die anderen Künstler, so, und das ist unfassbar wichtig. Und auch mal schon mal zu connecten mit dem einen oder anderen und so, ich glaube, das ist nicht bezahlbar. Ob das jetzt einen Impact hat, sag ich mal, wenn ich jetzt an die Punktevergabe gebe, da bin ich mir nicht sicher, was die Pre-Partys wirklich da reißen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also du kannst auf jeden Fall verkacken, um es mal deutlich zu sagen und auch mal, excuse my English, weil das haben wir ja im letzten Jahr mit den Niederlanden gesehen. Ja. Das kann schon auch ein Killer sein. Also da muss man schon sehr aufpassen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man auch einen stabilen Sänger hat. So, aber ob das jetzt einen positiven Effekt hat, zum Beispiel bei den Buchmachern oder so, den konnte ich jetzt nicht erkennen. Also, nee, nichtsdestotrotz war es richtig, dass wir da waren. Also, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Das Entscheid, das du angesprochen hast, ist der Confidence Boost, der dadurch entsteht, dass man schon mal mit den eigentlich Wettbewerbern, die dann aber zu letztendlich Weggefährten, zu Klassenkameraden werden, dass man mit denen schon mal connectet und das, was einen erwartet, wird dadurch viel vertrauter und viel sympathischer. Ja. Und das gibt Selbstbewusstsein. Benni, ich habe wieder nur was gesagt, frag du doch bitte weiter.
Ja, ich wollte eigentlich zurück auf den Anfang, weil wir sind dann auch nochmal zu einem anderen Thema gekommen, aber du hattest vorhin schon mal so kurz eine Stelle, wo ich dachte, ob das die nächste Frage ist, ob du vielleicht eine interne Auswahl bevorzugen würdest. Ich glaube, da ging es auch um die großen Namen und ob du sozusagen die Rekrutierungsstrategie. Jetzt aber gerade natürlich, also das war ja bei den Niederlanden das Problem. Es gab es aber auch schon, ich sag mal zum Beispiel Lumix in Österreich. Also es gibt es ja immer mal wieder, dass es so interne Auswahlen gibt, wo man dann einfach auch nur schwer erkennen kann, selbst wenn man die Leute natürlich irgendwo mal was singen lässt, aber das einfach eine ganz andere Atmosphäre ist dann, als wenn man da wirklich mal auf so einer großen Bühne steht letztendlich. Und deswegen stelle ich jetzt doch die Frage, die ich vorhin schon mal im Kopf hatte. Also wie stehst du denn da zu diesem Thema Vorentscheidung, interne Auswahl? Weil genau, vorhin hatte ich mal so kurz das Gefühl, dass du dachtest, okay, mal so einen größeren Namen und dann sozusagen intern oder vielleicht, wenn jemand uns einfach einen guten Song anbietet, aber sagt, ich lasse den nicht im Vorentscheid verbrennen sozusagen.
Ja, also ich mache da kein Geheimnis draus, aber es ist wirklich meine ganz persönliche Meinung tatsächlich. Also das ist wirklich, hier spricht jetzt nur Alex, auf gar keinen Fall das Unternehmen. Ich bin tatsächlich persönlich ein Fan von einer internen Selektion. Also ich finde Vorentscheid super, aber du musst erstmal, glaube ich, du musst gerade in Deutschland, glaube ich, erstmal wieder einen Boden schaffen, wo vielleicht so man ein bisschen erfolgsverwöhnt ist. Und man kann natürlich mit einer internen Selektion, und damit meine ich nicht, dass ich das persönlich auswähle oder Herr Beckmann oder so, sondern das muss natürlich schon, das müssen schon Professionals sein, die da involviert sind. Da hast du einfach eine größere Kontrolle und du kannst einfach natürlich epischere Songs, würde ich mal sagen, finden oder epische Songs finden und solche Dinge machen. Das wird ja auch ganz erfolgreich gemacht, zum Beispiel jetzt auch in der Schweiz und so weiter. Also insofern bin ich ein Fan. Das heißt nicht, dass das weniger Arbeit ist. Das heißt ja schon trotzdem, dass du da wirklich auch sehr genau gucken musst, wen nehmen wir überhaupt in diesen Auswahlprozess, wer entscheidet, bla 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 bla. Der Nachteil ist 0,0 Transparenz bis zu dem Zeitpunkt, wo du am Ende dann natürlich sagst, wer es ist. So, oder kann ich mir schon vorstellen, was dann hier los ist im Netz, wenn man da gar nichts mehr mitkriegt und dann erst im März dann irgendwie gesagt kriegt, oh, wir haben übrigens da, 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 da. Und der zweite große Nachteil ist natürlich, dann kann es ja trotzdem schief gehen, ne? Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, du kannst 148 Maßstäbe und das ist ja auch alles schon oft gemacht worden, aber es kann ja trotzdem schief gehen. Und dann hast du natürlich, ich sag mal, hast du natürlich richtig Probleme, weil du dann wirklich Deutschland überhaupt nicht mehr in diesen Auswahlprozess einbezogen hast, wen du dahin schickst. Aber tatsächlich musikalisch, glaube ich, ist eine interne Selektion vielleicht ein guter Weg und für uns vielleicht auch mal ein Weg, um zu gucken, wir gehen jetzt wirklich mal auf, wir wollen jetzt wirklich hier mal auf Sieg setzen, ne? Also so mit aller Kraft, mit den besten Producern. Aber wie gesagt, ob das dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde das richtig. Ich finde es aber auch richtig zu sagen, komm, wir haben jetzt einen Vorentscheid, ihr könnt alle mit abstimmen. Und wir haben ja irgendwie auch durch die Jurys versucht, trotzdem noch ein internationales Gewicht da reinzubekommen. Und vielleicht ist das auch der richtige Weg, keine Ahnung. Aber ich weiß, bestimmte Songschreiber und bestimmte Songs bekommst du nur, wenn du eine interne Auswahl machst. Das muss man so sagen. Keine Angst, also nicht, ja, passiert oder so.
Aber ich
lese ich wahrscheinlich.
Stell jetzt wieder keine Frage, sondern verlängere nur das, was du sagst. Also letztendlich,
bitte nicht, Peter.
Meiner Ansicht nach, das kann man in Österreich, kann man in der Schweiz sehen, ist eine Frage der Kommunikation. Du musst halt frühzeitig veröffentlichen, wie der Prozess ist, und dann kriegst du auch eine interne Auswahl, kriegst du auch durchgesetzt.
Benni, das geht sorry. Jetzt letztendlich für alles. Ne? Du musst frühzeitig natürlich in die Kommunikation gehen. Das ist kein Lass. Ganz egal, was du machst.
Absolut.
Und ich möchte auch damit nicht ausschließen, um es mal ganz klar zu sagen, dass man mit dem Vorentscheid das nicht erreicht. Ne? Du verlierst nur mehr Kontrolle, so möchte ich es mal sagen. Ne? Das ist immer so der, und du hast natürlich auch beim Vorentscheid nochmal Parameter, die du berücksichtigen musst, die brauchst du nicht, wenn du wirklich nur rein für eine ESC-Auswahl jetzt berücksichtigst. So. Aber vielleicht ist es auch völlig falsch von mir gedacht, das muss man auch ganz klar sagen, weil ich glaube eben, Isaac zum Beispiel, vielleicht ist es eben auch ein bisschen deutsche DNA, die da auch eine Rolle spielen sollte, auch wenn er kein Schlager singt, was man ja immer mit deutscher DNA verbindet. Und das ist so etwas, was mich eigentlich so freut, weil er ist jemand aus der Mitte und ist schon in dem Sinne sehr deutsch mit Tüdelchen, ne? Nicht falsch verstehen. Und ich habe irgendwann mal Leuten hören, dass man uns zum Beispiel Metal, also Glamrock, was Lord of the Lost gemacht hat, haben uns Juroren einfach nicht abgenommen. Also die haben nicht abgenommen, dass Deutschland mit so einer Nummer kommt. Obwohl das natürlich eine deutsche Band, eine sehr erfolgreiche deutsche Band. Und ich rede jetzt die Art und Weise, wie das Ausland auf uns kommt oder auf uns schaut. Da haben sie einfach nicht verstanden, dass das eine authentische Band ist, dass das eben auch ein Musikgenre ist, was in Deutschland eine große Rolle spielt, weil die dann doch wirklich noch immer so ein bisschen auch in Schubladen denken und denken, jetzt kommen die Deutschen und haben da irgendwas da abgekupfert und haben da irgendwas gemacht. Und das war ja nicht so. Das war ja eine authentische Band mit einem authentischen Song, die jahrelang im Geschäft waren und äußerst erfolgreich. Aber ich weiß nicht, ob die Jurys das verstanden haben. So, das fand ich einen spannenden Punkt. Da muss man mal drüber nachdenken.
Ja, ich würde gern kurz bei diesem Thema Vorentscheid bleiben. Du hast gerade schon gesagt, es gibt so viele Parameter, die man da beachten muss. Wir haben natürlich auch ein paar auf dem Zettel, über die wir noch im Rückblick auch mal sprechen könnten. Aber mir geht's doch jetzt auch so ein bisschen mit dem Blick nach vorne, weil du auch das Thema Zeit angesprochen hast. Und da habe ich mich dran erinnert, dass du das im letzten Jahr auch gesagt hast. Hast ja gerade auch nochmal gesagt, dass eben der März so spät war und alles irgendwie spät war und zwischendurch gab es dann auch noch Touren und so weiter und so fort. War es dann aber so, dass der letzte Platz euch ja da wirklich wieder dann reingehauen hat und auch wieder nur aus der Außenansicht, du kannst mich korrigieren, falls es falsch ist, wieder diese ganze, ich sag's mal ein bisschen platt, ARD-Maschinerie in Gang gesetzt hat, die dann wieder relativ lange gebraucht hat, bis letztendlich die harten Fakten feststanden. Und deswegen ganz unabhängig, ob intern oder Vorentscheidung oder wie auch immer, wie schaffen wir das denn, dass das Konzept, dass ihr vielleicht auch als engeres ESC-Team euch dann überlegt, dass sowas auch mal schneller entschieden wird und dann eben losgeht. Oder dass ihr jetzt die Zusage habt, okay, jetzt kann es auch ein Jahr der letzte oder der 20. oder 15 oder wie auch immer, Top 10. Wir nehmen ja alles, was kommt, sehr gerne. Aber dass man dann schon weiß, okay, und ab dem ersten Tag, und ich glaube sogar so ähnlich hattest du es letztes Jahr formuliert, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber da muss dann im Prinzip schon wieder die Vorbereitung angehen und losgehen. Und jetzt denke ich nicht, dass ihr dann bis, weiß ich nicht, wann es jetzt Oktober oder so, als dann der Bewerbung, dass ihr bis dahin da sitzt und die Entscheidung abwartet. Aber trotzdem, bestimmte Dinge kann man eben erst dann starten, wenn man halt weiß, okay, das Konzept hat jetzt den Haken dran. Wie kriegen wir sowas in diesem Gebilde ARD hin? Weil da ist ja auch immer mein Gedanke dann, okay, diese typischen Rufe, jetzt mal eine andere Sendeanstalt als der NDR, ob das jetzt WDR oder MDR oder SWR ist, aber wo ich dann denke, okay, aber wenn dann wieder bis Dezember oder Januar nicht feststeht, ich übertreibe ein bisschen, welches Konzept jetzt, dann sind ja die Probleme immer noch die gleichen. So, wie schaffen wir das, Alex?
Ja, wie schaffen wir das? Aber da müsst ihr hier mit jemandem anderen sitzen, also nicht mit mir.
Ja.
Es ist natürlich, also ich bin da wirklich nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber es ist natürlich bei uns, also wenn man ein bisschen die Presse verfolgt und auch weiß, was für eine Diskussion momentan auch in der Politik geführt wird, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, dann kann ich nur sagen, diese Strukturen werden leider nicht einfacher werden, weil es geht um Geld, es geht auch um öffentliche Gelder, das ist immer ein Problem und wir haben nun mal diese Strukturen, wir haben, das ist sicherlich ein großes Handicap, aber ich habe keine Lösung und falls euch einer einfällt, sagt sie mir, wie man das nun wirklich in Gänze beenden kann, weil am Ende, wenn irgendwas schief geht, werde ich ja nicht verantwortlich gemacht. Da stehen ja auch wieder noch andere Leute, die dann verantwortlich gemacht werden, in was auch immer für Gremien und hin und her. Und deswegen ist das eben schwierig. So, das ist ein schwieriger Prozess und ich gebe dir völlig recht, das wäre die optimale Lösung. Ich glaube einfach, wir brauchen vor allen Dingen eins, wir brauchen eine gute Platzierung, um auch wieder insgesamt einfach auch ein Vertrauen aufzubauen. Ne? Und das ist, gebe ich dir auch recht, das ist dann unwichtig, ob es der NDR, der MDR oder sonst wer macht. Aber du brauchst einfach wieder ein Vertrauen auch in dieses Produkt, was ein tolles Produkt ist, wie wir ja wissen, um einfach eine positive Berichterstattung zu haben und auch die Relevanz, die dieses Event hat. Und die geht für mich über eine Unterhaltungssendung hinaus. Das ist schon auch ein sehr, sehr, sehr relevantes Thema. Und dafür muss man viel tun. Dafür muss man intern viel tun, also im eigenen Haus, in den eigenen Reihen. Wir haben ja nun mal dieses föderale System. Du hast nun mal 9 Intendanten und du hast dann noch mal eine ARD übergestülpt und so. Da kann man gar nicht müde genug werden, da wirklich Werbung für zu machen. Und ich glaube, es würde uns einfach helfen, wenn du da auch mit dem Erfolg reingehst und auch zu sehen, was für eine Begeisterung so ein ESC auslösen kann. Ich glaube, ein ESC im eigenen Land wieder, das wäre etwas, was uns allen wahnsinnig gut täte. Ja, gerade dadurch, dass wir ja in so vielen Dingen jetzt nicht mehr so toll abgeschlossen sind. Ich glaube, das könnte was ganz Großartiges sein, was eine unglaubliche Kraft entwickelt. Aber wie gesagt, es ist trotzdem nicht einfach und wir haben einfach Strukturen und ich kann sie nicht umgehen. Ich weiß nicht wie. Ich kann nur mahnen, sag ich mal, oder meine Meinung dazu sagen oder sagen, es wäre gut, wenn man. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir müssen nochmal unseren Intendanten einladen, vielleicht kommt der ja auch nochmal zum Chat. Ich
kann anknüpfen an das, was du gesagt hast und was Benny gerade auch formuliert hat. Diese Schlagzeilen, die es gab, also die bezogen sich ja auf verschiedenen Ebenen, A, auf den Sender, Wechsel, also wer ist 2025 in charge? B, aber auch gab es ja noch diese öffentliche Bewerbung von Stefan Raab, die ja, glaube ich, erst öffentlich war und dann erst an die Sender herangetragen wurde. Wie beeinträchtigt das oder wie beeinflusst das die Arbeit der deutschen Delegation im Allgemeinen und von dir im Besonderen?
Also ehrlicherweise beeinflusst mich das persönlich gar nicht. Also ich finde es natürlich nicht gut, weil für mich ist einfach, ich denke an die Kommunikation und für mich ist jetzt eins wichtig, es geht darum, dass wir nach Malmö fahren, es geht darum, dass Isaac da gut abschneidet und das ist für mich das Thema, was ich in der Presse lesen will und ich möchte jetzt nichts über irgendwie Spekulationen von XYZ lesen. So und deswegen blogge ich das tatsächlich total aus. Es gab die ja schon immer. Ne? Das muss ich sagen, das ist jetzt nicht ganz neu. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gehäufter und Raab ist ein großer Name. Aber also beeinflusst meine Arbeit jetzt aktuell überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, da stand was in der Presse oder so. Ich finde es unglücklich, weil ich würde mir wünschen, dass die Kommunikation sich um andere Dinge dreht. So möchte ich es mal sagen.
Auf der anderen Seite denke ich ja auch immer, wenn sich Leute noch durch den ESC profilieren wollen, und das gilt ja selbst für all die, die aus freien Stücken zum Beispiel ihre Bewerbung öffentlich machen, auch wenn es vielleicht dann nur eine kleine Gruppe ist an Leuten, die das wahrnimmt. Aber solange es ja Menschen gibt, die denken, wenn ich mich mit dem ESC in die Öffentlichkeit wage, dann kann ich da irgendwas für mich rausziehen, was auch immer das dann sein mag, dann steht es ja um den ESC vielleicht gar nicht so schlecht. Also vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen am Ende.
Leute, also ich meine, der ESC ist das Größte, was du machen kannst. Also das weiß, glaube ich, jeder. So, das ist mal ganz klar. Und es gibt, es ist natürlich auch was große Dinge bei dem einen oder anderen sorgen auch für großen Schiss. So, das ist doch ganz klar. Aber das, ich glaube, dass das vor allen Dingen auch Menschen, die schon einmal da waren, glaube ich, die können sich dem auch nicht mehr entziehen. Das ist einfach, es entwickelt so eine Kraft. Also ich kann auch von meinen Künstlern sprechen. Also ich glaube, Lord of the Lost würden sofort wieder antreten und ich garantiere dir, Malik wird auch sofort wieder antreten. Und Jendrik wird auch wieder antreten. Also die würden alle wieder antreten, weil das bei allem auch bei einer Niederlage, ne, das ist einfach eine unfassbare Veranstaltung und zieht dich so in ihren Bann, dass du dem dich auch nie wieder entziehen kannst. Also ich fürchte, du wirst dann einmal infiziert, da kriegst du so ein, also da hast du dann irgendwie das Virus einmal drin und das ist auch ganz egal, da kannst du nachher irgendwann, weiß ich nicht, was ganz anderes machen in deinem Leben, du wirst davon nicht mehr loskommen. Ich weiß, dass du
das Beispiel.
Ja. Und das war auch toll. Ich meine, der war auch total super und total aufgeräumt und was für eine grandiose Stimme er auch hat. So. Und obwohl er jetzt Baby und hin und her, also das fand ich ganz großartig, dass er das nochmal, dass er sich dazu nochmal bereit erklärt hat und auch dann nochmal so eine Reise angetreten hätte. Aber irgendwie das ist schon was, macht schon was mit dir.
Ja, absolut. Und umso mehr, wie finde ich es, ich habe gerade ja diese Entscheidungsprozesse angesprochen. Ich finde halt immer gerade auch die Quote, die dieses Finale bringt, dass man im Vorfeld nicht das Gefühl hat, dass das an allen Stellen, und ich meine damit jetzt explizit nicht euch als engeres Team, aber dass es eben nicht an allen Stellen sozusagen das ganze Jahr über gesehen wird, dass da auch wieder ein Finale kommt und dass da auch Halbfinale kommen, die in anderen Ländern, wo dann mal, also ich sag mal so Großbritannien irgendwie, die halt dann auch mal ein richtig gutes Ergebnis und natürlich dann auch zu dieser Gastgeberrolle gekommen sind plötzlich, aber wo man auch sieht, ja, es braucht mal irgendwie ein kleines Ereignis und dann zieht auch sowas im Hauptprogramm, also auch so Halbfinals zum Beispiel. Aber gut, wir können gar nicht mehr in jedes Detail von dem deutschen Finale, aber ich würde dich trotzdem noch mal ganz gern fragen, weil es gibt natürlich immer viele Diskussionen über zum Beispiel, wer sitzt da eigentlich auf dem Sofa? Brauchen wir überhaupt ein Sofa? Wie ist eigentlich der Sendeplatz? Zum wievielten Mal moderiert Barbara Schöneberger? Was ist eigentlich mit Ich will zum ESC? Einfach mal so wild in den Topf geworfen. Was ist denn vielleicht was, wo du gesagt hast, jetzt dieses Jahr in der Vorentscheidung, da fand ich, das hat richtig gut funktioniert, so hatten wir uns das vorgestellt. Und was war vielleicht auch was, wo du sagst, das würde ich nächstes Jahr gerne anders machen, wenn das wieder so einen Vorentscheid gibt und ich da mit entscheiden kann?
Also ich persönlich finde, ich fand den auch gar nicht so schlecht wie ihr jetzt irgendwie dann teilweise. Nein.
So, ich habe jetzt gerade die Diskussionspunkte aufgezählt, aber das.
Über Gäste und so weiter kann man sich immer trefflich streiten. Da will ich jetzt auch gar nichts mehr zu sagen. Also mir persönlich waren zwei Sachen wichtig und da spreche ich, glaube ich, auch für Stefan, weil wir da auch beide sehr dran waren. Das eine war ein Jury-Voting zu haben, ob das jetzt die richtigen, also ich habe ja auch viele Beschwerden gekriegt, ob das jetzt die richtigen Länder waren, über den das Land nehmen wir, was auch immer. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir brauchen ein Jury-Voting, wenn man einen Vorentscheid macht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil man wirklich einen internationalen Blick braucht. Das ist ganz wichtig, gerade wenn du dann mit deutschen, vielleicht bekannten Leuten arbeitest. So, das heißt ja noch nicht, die sind ja dann in dem ESC-Land, in dem Austragungsland für zumindest 130 Millionen Menschen trotzdem Newcomer. Das darf man nicht vergessen. Deswegen glaube ich, die Jury ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Generell das Voting hat mir gefallen in diesem Jahr. Das fand ich gut. Ob man das dann nochmal dramaturgisch vielleicht hier nochmal ein bisschen verbessert, sei mal dahingestellt. Und ich fand es eigentlich auch gut, dass wir gut durchinszeniert hatten. Es hat jetzt nicht bei allen Acts geklappt, aber ich fand, bei Isaac war es jetzt nicht ganz so, wie wir es ursprünglich mal gewollt hatten. Er hat ja trotzdem gewonnen, aber ich fand die Inszenierung von Budin ganz toll. Auch von Max fand ich super, auch vor allen Dingen von Galant fand ich auch ganz großartig. Also ich glaube, da waren wir schon, in all diesen Dingen sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und also das, was ich zumindest aus dem Bekanntenkreis Nicht-ESC-Bubble, muss ich dazu sagen, gehört habe, die fühlten sich gut unterhalten. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, so ein Vorentscheid hat ja zwei Ziele. Das eine ist natürlich, den Act zu finden, mit dem du dann in dem Falle nach Malmö fährst. Aber es ist, muss ja auch noch den Kriterien einer Unterhaltungsshow ein bisschen entsprechen und muss einfach eine unterhaltende Show sein, auch für Menschen, die jetzt nicht komplett im ESC-Kosmos abgetaucht sind. Und eigentlich fand ich das schon mal ganz, ganz gut gelungen. So.
Und gab es was, was du anders dir gewünscht hättest oder wo du nochmal, habt ihr schon so einen Punkt, das würden wir jetzt anders machen im nächsten Jahr?
Also, mein alter Chef hat ja immer gesagt, there's always room for improvement. Und das ist ein sehr weiser und sehr richtiger Satz. Ich glaube.
Wer war das?
There's always room for improvement. Habe ich mir immer, es ist für mich fast schon, würde ich mal sagen, ein Lebensmotto. Der ist jetzt tatsächlich, also es klingt jetzt bescheuert, für mich jetzt weit weg, weil ich jetzt schon wieder sofort, weißt du, du gehst ja sofort weiter an den nächsten Tunnel. Klar, also man würde sich hinsetzen und würde sich alles nochmal angucken und sagen, okay, wo müssen wir unbedingt nachschrauben, so egal, ob es die Gäste sind und ob es Opening ist, war das richtig, kannst du das noch besser machen, whatever, kriegst du einen größeren Raum, aber da sind ja so viele Bedingungen, die da eine Rolle spielen, ne? Was du dann am Ende auch machen kannst, ne? Wo machst du es, was ist finanzierbar, da fängt es ja schon mal an, das ist ja schon mal die wichtigste Frage. Also schwer zu sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, das muss ich auf jeden Fall ändern. Ich glaube, am Ende des Tages die Art, also dass die Künstler gut inszeniert wurden, das kann man sicherlich auch noch besser machen und noch größer und so. Aber das war schon, fand ich, der richtige Ansatz, um zu verstehen, wer singt da und mit welcher Story. Und das Voting, das wäre mir immer sehr wichtig. Also das halte ich auch für ein Key-Element tatsächlich.
Alex, in den Kommentaren kommt, dass die Künstler beim deutschen Finale noch stärker in den Mittelpunkt rücken könnten.
Das stimmt.
Das, was Robert passiert, halt zum Teil eher verzichtbar ist.
Das stimmt, das ist eine berechtigte Kritik. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, auch da ist immer so ein bisschen der Kampf mit, oh Gott, wir müssen jetzt aber auch was, ne, wir müssen jetzt auch mit bekannten Leuten reden, unsere Künstler waren ja fast alles unbekannte Künstler und das ist natürlich so ein Punkt, ne? Aber ich kann das annehmen. Ich weiß nicht, ob ich das umsetzen kann oder darf, aber das kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde auch, dass sie immer in den Fokus gerückt werden sollten, wobei wir sie ja immer schon versuchen, mit der Postcard auch wirklich nochmal ein bisschen netter darzustellen irgendwie, also ihnen noch ein bisschen so ein Background-Infos zu geben. Aber vielleicht kann man das auch noch ausweiten, ja.
Wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil du hast vorhin gesagt, was alles gerade zu tun ist. Über das Thema Vorentscheidung könnten wir bestimmt auch noch ewig reden. Auf der anderen Seite, wenn noch gar nicht ganz klar ist, wer wie was, ist es vielleicht auch ein bisschen müßig, zu sehr ins Detail zu gehen. Du hast gerade von deinem ehemaligen Chef gesprochen und mir ist vorhin, als ich die Fragen vorbereitet habe, aufgefallen, dass zumindest einer deiner ehemaligen Chefs offensichtlich so Eindruck hinterlassen hast, dass jetzt der deutsche ESC-Kommentator auch die Initialen TS trägt. Ja. Weil ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Genau, also ich spiele natürlich auf Thomas Schreiber an, der ja auch sozusagen selbst.
Von dem kommt Mails aber nicht der Spruch, there's always room for improvement.
Okay, das sagt man da ehemaliger.
Nee, ich habe während meines Studiums aber, mit Amerikanern zusammengearbeitet, von dem kommt der. So, also,
wie heißt der?
Den kennt ihr nicht, der hieß Steve Barry, aber das ist, wie gesagt, ein Amerikaner gewesen. Ich habe während meines Studiums für eine amerikanische Firma lange gearbeitet und der hat diesen Satz immer zu mir gesagt. Und
ja, aber der Satz ist
cool. Also das hat nichts mit Thomas Schreiber zu tun. Also, okay, nicht. Aber trotzdem, Thorsten, ja.
Genau, jedenfalls in aller Kürze, auch da fasse ich jetzt unsere Fragen, die wir haben, mal zusammen. Zum einen, nach was für einem, also war gleich klar, ihr wollt wieder so in Richtung Radio, hattet ihr bestimmte Kriterien, was war euch einfach wichtig für die Person, die ihr aussucht? Ich glaube, den Namen Thorsten Schorn habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, sage ich jetzt auch nochmal ausgesprochen, nicht mal die Initialen. Und gibt's was, womit wir vielleicht rechnen können, was anders wird, als es bei Peter Urban war? Oder war da Kontinuität eher das Ziel?
Also ich, es gab ja, es gab sicherlich viele Überlegungen, was die Kommentatorenposition betrifft. Und es gibt auch sehr, sehr fähige Leute, die, glaube ich, auch das super gemacht hätten. Die Wahl ist am Ende auf Thorsten gefallen. Natürlich einmal A, wegen seiner Professionalität, sowohl als Kommentator, als Radiomoderator, auch als Fernsehmoderator. Er ist ESC-Fan, glühender, aber trotzdem mit einer gewissen Distanz, was ganz wichtig ist fürs Kommentieren. Und er hat auch vor allen Dingen er hat große Lust dazu. Und er hat hat eine Stimme, und ich glaube, das war sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, die dem deutschen Publikum schon ein Stück vertraut ist. Er hat schon eine, er ist schon, seine Stimme hat schon eine große Bekanntheit. Und das wird ein harter Schritt, weil Peter hat das so lange gemacht. Das wird schon komisch sein für jemand, der jetzt nur mal zum ESC einschaltet und sonst davon nichts mitkriegt und auf einmal nicht mehr Peter zu hören. Das, glaube ich, ist schon eine Umgewöhnung. Und ich glaube schon, dass Thorsten da so eine warme Stimme hat, die natürlich nicht mit Peters grandioser Stimme zu vergleichen ist, aber schon die, glaube ich, Leute gut mitnimmt. Und deswegen halte ich ihn tatsächlich auch für eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. Ich bin ganz glücklich, dass er das geworden ist, ja.
Gut, Peter, dann würde ich eine allerletzte Frage stellen, wenn du erlaubst, dass ich heute nicht die letzte Frage stelle.
Darf ich denn die vorletzte noch stellen?
Bitte?
Die vorletzte?
Du oder ich?
Nein, du stellst die letzte und ich stelle die vorletzte.
Bitte.
Meine vorletzte Frage besteht aus A und B.
Alex, sorry, ich habe es versucht. Du hast es gemerkt. Ich habe alles gegeben.
Ich lasse aber jetzt auch alles zum Moderation weg, wobei könnte ich unendlos lange drüber reden. Aber Alex, eine leichte Frage und eine etwas ernstere. Teil A, die ernstere. Was siehst du jetzt für die nächsten 14 Tage, oder sind ja nicht mal mehr 14 Tage oder knapp 14 Tage, als die größte Herausforderung an, die du persönlich hast? Ne? Und B, es gibt ja wieder einen Jahrgang, der dir sicher vertraut ist bereits, wo du die meisten Titel, denke ich, kennst. Hast du einen persönlichen Lieblingsbeitrag neben dem Deutschen?
Ja, also erstens, was wird meine größte Herausforderung sein? Die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass du am Ende, wenn du in diesem Lagerkoller-Modus sitzt, du hast es ja immer dann mit neuen Menschen zu tun, wo du nicht weißt, passt das, kriegen die irgendwie einen Lagerkoller, was weiß ich. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung zu sein, all diese Dinge, die wir da planen, und der Terminkalender ist wirklich voll, jeden einzelnen Tag, und zwar bis teilweise spät in die Nacht. Kriegen wir die Leute da motiviert? Hast du da immer auch ein Auge drauf, dass alle gesund bleiben? Das ist sowieso das Allerwichtigste. Natürlich an erster Stelle Isaac, damit der performen kann. Das ist ja ganz wichtig, aber auch die anderen am Ende. Ne? Also auch da musst du gucken, dass da keiner sich übernimmt. Und die wollen alle arbeiten, bis zum geht nicht mehr. Und dann teilweise denke ich dann auch so mal, habt ihr gegessen? Wart ihr irgendwie mal so? Und das, da muss man, glaube ich, schon so ein, da muss man dann selbst so ein bisschen Mutti sein. Und das ist schon auch eine Aufgabe und eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich habe ja Gott sei Dank sehr erfahrene Leute bei mir mit Urs, der passt da genauso drauf aus, dass wirklich alle gesund sind. Und ja, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und natürlich, aber das kann ich ja immer nur bedingt beeinflussen, wird alles so funktionieren mit der Inszenierung, mit den Proben und so weiter, wie wir uns das vorstellen. Das wird die zweite Herausforderung, da kann ich euch dann am Freitag vielleicht mehr zusagen.
Also und hier wird noch gerade in den Kommentaren geschrieben, du möchtest bitte dafür sorgen, als Mutti der Delegation, dass Isaac bitte nicht wieder eine Fahrradtour macht. Weil hat er
eine Fahrradtour gemacht?
Ja, er hat irgendwie erzählt, in London ist er irgendwie Fahrrad gefahren oder so und hat sich da erkältet. Sowas. Ah, das wusstest du.
Nein, er wird nicht Fahrrad fahren. Ich verspreche euch, wir fahren eigentlich eine Boots.
Habe ich ihn jetzt verraten, oder?
Nee, also Fahrrad steht nicht auf der Agenda.
Okay.
Also, keine Sorge.
Gut.
Ich werde Loreen bitten, seine Frau dafür zu sorgen, dass er seinen Hals immer schön warm hält. Das ist ganz
wichtig. Genau.
Ja, und deine andere Frage, ja, ich, außer Isaac natürlich, bin ich tatsächlich, da muss ich ein bisschen den Buchmachern recht geben. Das ist so mit auch meine, sind auch so mit meine Favorites. Also ich finde Nemo wirklich grandios. Ich liebe den sehr. Ich mag den Song. Ich finde den so unusual. Ich finde den so besonders. Er ist so ungewöhnlich. Und dann ist auch noch ein Künstler, den ich unfassbar mag. Und ich finde es auch ganz lustig, mal sich vorzustellen, es geht in die Schweiz. Hopschwitz, aber Nemo mag ich sehr, aber ich muss sagen, ich finde Italien auch toll und ich bin ein großer Fan von der Ukraine tatsächlich, mochte den Titel vom ersten Moment an, als er rauskam. So, also das wären so vielleicht so meine drei, die ich auch sehr, sehr toll finde. Aber Isaac finde ich am tollsten.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, denn wir haben jetzt diese glückliche Situation bei allem, was wir wo wir uns manchmal auch ein bisschen kappeln, Peter. Und ich habe Peter jetzt mit seiner B-Frage tatsächlich die Frage gestellt, die ich nämlich auch noch stellen wollte, nämlich nach deinen Lieblingsbeiträgen. Insofern kann ich mir meine letzte Frage jetzt sparen und sag einfach nur noch vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Wir laufen uns dann ja bestimmt hier in Malmö über den Weg und allen, die zugeschaut haben, auch vielen Dank. Und ich freue mich dann darauf, dass wir uns nachher alle um 19:15 sehen, wenn wir nochmal den Probentag nachbesprechen. Stefan schaut auch zu. Viele Grüße an Stefan. Und Stefan schreibt, es ist herrlich mit dir und dem ganzen ESC-Team. In diesem Sinne, euch allen dann einen schönen Abend noch und bis um 20:15 Uhr wieder zu ESC Kompakt Live. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ihr Lieben.